Wo bleibt der Mensch?
Auf der Suche nach dem Menschlichen in biblischen Texten.
Diskussionen zwischen Tochter
und Vater.
Ja, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge unseres Podcasts Wo bleibt der Mensch? Einem Podcast, in welchem wir psychologische Ideen zum Menschen aus der Sicht oder im Weltbild der Bibel anschauen wollen. Und letztes Mal haben wir ja über Gender gesprochen, haben herausgefunden, wie wichtig diese Idee der heutigen Gentrifizierung für den modernen Menschen ist und wie anders das in der Zeit der Bibel wahrgenommen wurde. Und heute möchten wir ein ganz anderes Thema anschauen, das aber ganz nahe daran liegt, und das ist die Bedeutung der Namensgebung. Denn der erste Mensch hat ja auch Namen gegeben. Und er hat jemanden gefunden in der Geschichte, nämlich eine Frau, denen er dann auch schließlich einen Namen gegeben hat. Die Details dazu, das ist der Teil unseres Podcasts, und wir beginnen gleich mit der Frage, die Chaya dazu hat.
Ja, also meine Frage dazu war, was genau die Bedeutung von Namen ist, ob es verschiedene Abstufungen von Namensgebungen gibt und inwiefern wir sie in dieser Entstehungsgeschichte erkennen können.
Ja, Chaya, wir haben in der Vorbereitung über einen Namen diskutiert, den du nicht erwähnen wolltest. Und ich erwähne ihn jetzt doch. Und er heißt Nikita. Das ist doch unser Hund, die liebe Nikita. Was assoziierst du, wenn du den Namen Nikita hörst?
Einen ganz wuscheligen, liebevollen, lustigen Hund, den ich sehr lieb habe.
Genau. Und das ist ja spannend. Dieser Hund ist gar kein Mensch und doch hat er eine Bedeutung durch seinen Namen. Ich hingegen assoziiere mit Nikita eine sehr schwierige Persönlichkeit in der russischen Geschichte, Nikita Chruschtschow, welcher mit einem berühmten Schuh einmal in der UNO-Vollversammlung die Leute aufgeregt hat. Das heißt, ich assoziiere den gleichen Namen ganz anders wie du. Du zu einem Hund, ich zu einem Menschen. Namen haben also eine große Bedeutung in unserem assoziativen Denken. Namen haben vielleicht auch noch mehr Bedeutung.
Zum Beispiel?
Denn wir sehen, ganz zu Beginn der Geschichte der Bibel, sehen wir, dass ein Name, dass der Mensch den Tieren Namen geben möchte.
Aber was für Namen gibt eben?
Und das ist jetzt die Frage, was für Namen. Wenn ich dir den Namen Hund gebe, was passiert bei dir emotional?
Dann sehe ich Nikita.
Nur Nikita.
Nee, wahrscheinlich auch gerade noch ein Dalmatiner, komischerweise, oder irgendein Mischling.
Ist eine gleiche emotionale Nähe da, wenn ich dir den Namen Hund gebe, wie wenn ich dir den Namen Nikita gebe?
Nein, nicht. Logischerweise nicht.
Genau. Und das ist eigentlich das Interessante. Obwohl Nikita ein Hund ist und du sie einfach Hund nennen könntest, nennst du sie Nikita und es kommt daraus eine persönliche Assoziation vor. Ich glaube, das ist das Wichtige am einem Teil des menschlichen Seins und des menschlichen Intellekts und der menschlichen Wahrnehmung. Als allererstes hat auch der sogenannte erste Mensch Adam kategorisiert. Er hat nämlich diese Tiere angeschaut oder er hat seine Umwelt angeschaut, insbesondere die Tiere, und hat begonnen festzustellen, aha, das ist so eine Sonne, das ist ganz weit weg, aha. Das sind so Steine, aha. Das ist Gras, Bäume, das ist Tiere. Innerhalb der Tiere, da gibt es solche, die laufen auf vier Beinen, solche, die haben Rüssel, solche, die haben einen langen Hals, solche, die haben weiße und schwarze Streifen. Und hat ihnen offensichtlich...
Solche, die im Wasser schwimmen.
Genau. Hat er gemerkt, wir können das einteilen. Der Mensch versucht auch, seine Wahrnehmung zu schärfen und auch seine Eindrücke zu ordnen, indem er sie ordnet und indem er sie kategorisiert. Somit können wir die große, uns eigentlich fast unfassbar denkende Umwelt in eine gewisse steuerbare Umwelt umwandeln. Es hat natürlich auch Kategorisieren dann mit Macht zu tun.
Wenn genau, ich wollte gerade sagen, die Kategorisierung ist ja der erste Schritt, um die Welt wahrzunehmen, und dann nach der Kategorisierung kommt ja auch das Urteil oder das Bewerten dieser Kategorien.
Genau, oder? Denn die Bewertung heißt, okay, der da mit seinen komischen Zähnen, dass dieser Fletschen so schnell rennt, könnte mir gefährlich werden. Der nette, kleine da ohne Zähne, der da weiß was, quakt im Zügs, der ist nicht so gefährlich. Das heißt, ich mache aus diesen verschiedenen Tieren, mache ich dann auch eine Kategorisierung, die mich dann sagt, zum Beispiel gefährlich, nicht gefährlich, hübsch, nicht hübsch, cool, uncool. Also ich beginne, Begriffe einzuteilen und sie sicher auch aus meiner Sicht einzuteilen, am Schluss auch, wie ist meine Beziehung zu diesen Lebewesen. Und das ist der Beginn eigentlich auch der menschlichen Macht über diese Tiere. Tiere selber können auch einteilen. Natürlich schaut auch ein Löwe ein bisschen herum, wen er jagen geht, ob es eine Gazelle ist oder ob es wirklich ein Panther ist oder ein Eisbär. Also er würde wahrscheinlich nicht...
Weil der Löwe dem Eisbär begegnet.
Gut, das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber falls er ihm begegnen würde, würde er sich das gut überlegen. Das heißt, auch ein Löwe kann kategorisieren. Das ist nicht nur etwas ganz typisch Menschliches. Das typisch Menschliche aber daraus ist der nächste Schritt, nämlich den emotionalen Gehalt der Namensgebung. Das heißt, nachdem der Mensch eigentlich Namen gegeben hat, hat er am Schluss auch eine Namensgebung gemacht. Und ich komme gerade darauf zurück. Das Interessante an dem Kategorisieren des Menschen in der Bibel ist, dass er am Schluss merkt, dass er niemanden findet, der ihm entspricht. Das ist eigentlich das Spannende in dem biblischen Kontext. Der Mensch sucht ja hier eigentlich auch einen Partner bzw. eine Partnerin, und das fehlt ihm in diesem ganzen Kategorisieren. Er stellt fest, dass es ganz vieles gibt, aber es ist nichts so echt ihm entsprechend. Und das ist dann auch der Grund, dass die Bibel nachher die Entstehung der Frau beschreibt. Als die Frau dann tatsächlich erscheint und der Mensch wieder aufwacht aus seinem Tiefschlaf, dann erkennt er, das ist jemand, mit dem ich austauschen kann. Er weiß noch nicht genau, wer das ist. Er kategorisiert sie. Im Moment ist sie eine reine kategorisierte Person, die aber interessant als Persona da ist, nämlich als eine ihm entsprechende Person, die, mit der er etwas, ich sag's mal, anfangen kann, nicht nur biologisch, sondern auch in seinem Umgang mit ihr oder mit dem Verständnis. Und da bleibt die Bibel eigentlich auch stehen. Sie bleibt stehen bei diesem kategorisierten Wahrnehmung. Es gibt noch keine persönliche Namensgebung. Und die Frage ist, warum?
Warum, wenn man hinschaut, wo passiert die Namensgebung?
Die Namensgebung kommt viel später. Was passiert dann danach?
Danach haben sie ein Erlebnis.
Sie haben ein Erlebnis. Das ist ja das spannende Erlebnis, das alle bei uns kennen, unter anderem alle Mac-Benutzer, denn die wissen, Apple ist die wichtige Marke und der Apple, dem fehlt ja dieser Bissen. Das ist genau der Bissen, den die Frau geklaut hat.
Wobei, da müssten zwei Bisse,
genau,
drei.
Aber das war eben gerade nur, wo die Frau gegessen hat. Und darum kommt die männliche Intelligenz im Rest des Computers vor.
Oh, okay. Kann man so sehen?
Genau.
Man nicht?
Jedenfalls wollen wir damit sagen, dass eben die Geschichte kommt, dass der Mensch und seine Partnerin, jetzt in einen Kontakt kommen. Sie kommen in Kontakt mit ihrer anderen Umwelt und haben sie jetzt fertig kategorisiert. Und aus der Kategorisierung kommen sie in eine Besprechung von dem, was ist der Wert von dem, was sie hier erlebt haben. Und sie kommen in die Situation der Versuchung, und die wird ja dargestellt mit der Schlange. Und schließlich kommen sie dann in die Versuchung selber hinein, die sie dann auch bestens nicht bestehen. Und dann kriegen sie am Schluss eine Note. Der liebe Gott gibt ihnen eine Note und er sagt, weil ihr das alles so gut oder eben nicht so gut gemacht habt, werdet ihr eine Konsequenz erleben, in eurem Erleben, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich das, was wir in der Tora, also in der Bibel, lesen über die Entstehung. Und jetzt kommt der interessante Satz, wie wir ihn vorher gesehen haben. Ganz am Schluss dieser Erlebnis, sie sind noch im Garten Eden. Plötzlich
Gott
kommt
hat
der
schon
Mann,
ausgesprochen, was die Folge sein
genau,
wird.
Genau. Kommt der Mensch, kommt der Mann und nennt seine Frau
Chava.
Gibt hier sogar eine Begründung, denn sie
Eva.
Ist, das ist Eva auf Deutsch, und denn sie ist die Mutter alles Lebendigen. Das ist eigentlich das, was er hier bezeichnet. Spannend.
Spannend, jetzt, dass er ihr genau einen Namen gibt, der eine solche Bedeutung hat.
Genau.
Wobei die Frage ist, ob dieser Name nicht erst später diese Bedeutung gekriegt hat.
Genau. Das, die Frage ist berechtigt und die Antwort ist sicher. Das ist natürlich aus dem, weil er wusste ja damals noch gar nicht von seinen Nachkommen, ja, sodass er das noch gar nicht in der Art reell hätte benennen können. Aber dennoch möchte die Bibel hier diesen Namen bekannt geben und möchte auch, dass der Adam ihr diesen Namen hier gibt. Grund dafür ist eine weitere wichtige Sache der Namensgebung, die wir ganz am Anfang schon besprochen haben, nämlich das gemeinsame Erlebnis. Adam und Ishto, der Mann und die Männin, wie du sie genannt hast, die haben jetzt ein gemeinsames Erlebnis gehabt. Mhm. Sie haben gemeinsam ein Abenteuer bestanden oder auch nicht bestanden. Sie haben gemeinsam sogar mit Gott gesprochen oder Gott hat sich an sie gewandt. Sie haben gemeinsam dann auch eine Lebensaufgabe bekommen, die sich auch leicht geändert hat, wenn man das sieht. Einige sagen, sie seien verflucht worden. Ich sehe das mehr in einer Änderung der Wahrnehmung, in einer Änderung der Realität, die sie dann erleben mussten oder in der Anwendung der Realität, die vielleicht schon von Anfang an so war, aber ihnen nicht bewusst war.
Das würde auch wieder in eben unsere Idee rein, also dafür sprechen, dass es sich um eine entwicklungstheoretische Geschichte handelt, dass sie erkannt haben, um was es sich eigentlich handelt im Leben.
Das stimmt. Das ist nicht heute das Thema, aber das ist natürlich
in das Größere eingebettet.
Das ist ja sowieso so, dass wir das ja schon immer aus dieser Sicht betrachten. Mhm. Ich das immer aus dieser Sicht betrachte.
Ja, aber wir hier das im Podcast explizit aus dieser Sicht betrachten. Genau. Das jetzt wieder. Wollte ich nur schnell einfügen.
Und daraus kommt jetzt das Wichtige, dass sie das gemeinsame Erlebnis und auch was nachher das göttliche Ziel nachher ist, sie das in die persönliche Namensgebung einfließen ließen. Denn hier am Schluss, nachdem sie von diesem Apfel, es war kein Apfel, aber nachdem sie von dieser Frucht gegessen haben, nach dieser Zeit wird der Frau insbesondere gesagt, dass sie Kinder haben wird. Sie wird sie schmerzhaft haben, aber sie wird Kinder haben. Diese Idee war Adam vorher gar nicht bewusst. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass er Kinder haben würde. Ein Kind spielt ja immer wieder seine Mami. Wenn du eine Schwester siehst, läuft sie im Moment mit ihrem Kinderwagen durch die Wohnung und ist die Mami, oder? Und wir sind die Kinder und es werden Sachen gespielt. Also sie spielt ihre Familie. Aber es ist ihr nicht bewusst, dass sie wirklich Mami wird. Auch wenn sie mal eine Melone oder eine Frucht unter den Bauch nimmt und sagt, guck da, Baby in meinem Bauch, ist ihr das nicht in der Art bewusst, ich werde wirklich ein Baby haben. Erst mit der Adoleszenz wird die Idee der eigenen Mutterschaft klar. Das ist eigentlich auch das, was hier ist. Adam wird klar und Chava wird klar, wir werden weiter Kinder haben. Dazu brauchen wir in Anführungszeichen nicht mehr Gott, der irgendwas kreiert, sondern wir können selber weiter kreieren. Mit Gottes Hilfe vielleicht, aber nicht eine Creatio ex nihilo, also nicht aus einer ganz neuen Entwicklung.
Darf ich noch schnell eine Frage stellen, die mir gerade einfällt? Wer nennt den Adam Adam?
Gott nennt den Adam.
Also Gott benennt Adam Adam nach dem Ereignis mit der Frucht?
Nein, nicht nach dem Ereignis der Frucht. Ganz am Anfang, denn
aber wieso Adam nennt denn Gott nicht die Chava, also Eva?
Ich schaue nochmal nach, damit ich das nochmal sehe, warum er ihn.
Also hat Gott,
so
könnte
genannt
man
hat.
Sagen, Gott hat nur eine Beziehung zu Madame und keine Beziehung zu Chava. Wenn wir sagen, dass die Namensgebung eine Form der Beziehung auch ist, oder dass man dann etwas mit diesen Menschen assoziiert, wenn man seinen Namen hört oder ihren Namen hört.
Also in Kapitel 1 wird in Kapitel 2 wird der Name nicht so bezeichnet. Es wird gesagt, er wird automatisch als Adam geschaffen. Und auch im Kapitel 1 gibt es keine Namensgebung, sondern es ist, dieser Name ist vorhanden.
Okay, also einfach gegeben.
Es gibt aber keine Namensgebung und wir sprechen heute
von
über
der
die
Namensgebung. Ja. Mhm.
Hingegen hier ist es eine kategorisierte Namensgebung. Das kannst du natürlich über jeden Namen sagen in der Bibel oder auch sonst, dass das natürlich irgendwann du da etwas sagen musst, sonst kannst du einfach verstummen.
Ja.
Aber die Entstehung der Sprache besteht ja aus dem
Kategorisieren.
Benennen von.
Aber dann einfach, um es festzuhalten, Adam ist gegeben und Eva wird benannt vom Adam.
Genau.
Okay. Und was bedeutet das jetzt, dass wir benennen?
Jetzt, das ist das Interessante, dass sie eben diese Benennung gemacht haben, nachdem sie das erlebt haben. Es bedeutet das Involvieren einer persönlichen Begegnung, eines persönlichen Erlebnisses und dieser zwei Sachen eigentlich in die Idee, die man mit diesem, ich sag's jetzt mal, fokussiert diesem Menschen oder diesem Lebewesen verbindet. Und das ist genau das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass nämlich du mit deinem Hund, dem allgemeinen Hund, plötzlich eine ganz andere Assoziation hast. Du hast die Assoziation, wenn du dem Hund einen Namen gibst, die dich verbindet mit all dem, was du mit diesem Hund erlebt hast. Mhm. Es ist nicht nur, dass sie jetzt wuschelig ist, sondern es ist die gesamte Geschichte der Wuscheligkeit der letzten 12 Jahre.
Mhm.
Plus die Begleitung, plus viele Erlebnisse, plus Nähe und komische Geschichten, lustige und so weiter.
Mhm.
Und all das verbindest du mit dem Namen Nikita.
Mhm.
Und du wirst fragen, ja, wieso haben überhaupt ihr den Namen Nikita gegeben? Und hätten ihr ja damals einen anderen Namen geben können, Franzli oder irgendwas?
Mhm.
Und die Antwort ist lustig, weil wir das wirklich rein historisch gesehen haben, weil wir gesagt haben, dieser Hund kommt ursprünglich aus Russland. Nikita tönt schön. Es gab ein schönes, sehr schönes Lied von Elton John zum Thema Nikita, das ich allen empfehle. Und es war der einzige Musiksong, den ich als Jugendlichen je gesehen habe. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen mit
gesehen.
YouTube. Ja, ich habe den Song gesehen im Englischlabor.
Ah, okay.
Musste den aufschreiben. Darum ist mir dieser Name so intensiv geblieben.
Mhm.
Und obwohl es eigentlich ein Männername war, beschreibt eben Elton John revolutionär dort eine Frau, die Nikita heißt. Und darum ist uns bei dem Hund viele solche Assoziationen, die wir schon hatten, waren dabei, dass wir sie dann Nikita genannt haben.
Mhm.
Aber mit dem hat sie persönlich gar nichts zu tun, sondern sie hat dann eine eigene Identität geschaffen. Und diese Identität hast du miterlebt und die hat dich jetzt mit ihr, die hat sie emotional verbunden. Somit du jetzt mit Nikita ganz eine andere Verbindung hast.
Als du.
Wie vielleicht ich, der so eben eine politische oder eine Musical-Verbindung habe mit diesem Namen.
Mhm.
Und das ist das Interessante an der Namensgebung. Nämlich zwei Sachen. Erstens das Erlebnis, das uns dann mit diesem Namen verbindet.
Mhm.
Zweitens auch die Wünsche, die wir in einen solchen Namen reingeben. Oder? Jeder Mensch, die Namensgebung ist so ein wichtiger Moment, wenn man ein neues Kind hat oder wenn man ein neues Haustier hat, also wenn man etwas Wertvolles hat, dass man dem vielleicht tatsächlich sagt, ich gebe dem einen Namen. Das ist ja dann etwas ganz Spezielles. Und wir geben dann vielleicht Namen mit Wünschen, mit Ideen, mit bereits vorhandenen Assoziationen.
Mhm.
Und diese Assoziationen werden sich erfüllen oder nicht, das ist dann ein bisschen Psychologie.
Mhm.
Aber die am Schluss sind die wieder unwichtiger im Vergleich zu diesem Erlebnis, das sich dann aufbaut durch die gemeinsam erlebte Geschichte, welche dann die Identität und auch die Emotionalität zu dieser Person oder diesem Tier oder diesem Wesen entwickelt. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch, dass man das hier in der biblischen Geschichte sehr schön sieht. Der Unterschied zwischen Kategorisieren der einen Seite, anderer Seite auf diesem emotionalen Wertgebung.
Ja, ich habe da aber jetzt gerade noch eine Frage dazu. Und zwar, wieso nennen Kinder alle ihre Eltern Mami und Papi oder wie auch immer, also all die Variationen und nicht beim Namen, die die Eltern eigentlich haben? Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Situation in der Kita, wo ich ein Kind hatte, das ist dann plötzlich zu mir gekommen und meinte, ja, die Hanna. Und seine Mama hieß Hanna. Und er hat sie dann nicht mehr Mami genannt, sondern die war dann die Hanna. Also der hat dann realisiert, dass seine Mama Hanna heißt. Aber wieso benennen alle Kinder ihre Eltern Mami und Papi und haben dann eigentlich so diese, haben alle Kinder die gleiche Beziehung oder Idee dann zu ihren Eltern? Wieso können wir unsere Eltern nicht beim Vornamen nennen? Oder wieso tun wir das nicht mehr?
Es gibt verschiedene Gründe. Es kommt ursprünglich aus einer sogenannten Respektsituation, dass wir jetzt eben sagen, dieser Name ist sehr persönlich und der bleibt den Eltern wie vorbehalten, während sie, biblisch gesehen, eine funktionelle Beziehung haben zu dir, nämlich also die Eltern-Kind-Beziehung, die man dadurch mehr fundiert, oder? Indem man sagt, ja, du hast diesen Namen und ich habe meinen eigenen Namen, aber das ist deine Beziehung Kind zu den Eltern. Ähnlich wie wir biblisch gesehen haben, die göttliche Beziehung haben und auch diesen Namen nicht aussprechen. Und deswegen eine gewisse Ehrfurcht sagen, dieser Name. Natürlich wissen die Kinder um den Namen ihrer Eltern nach einer gewissen Zeit. Und wiederum kannst du das bei deiner Schwester sehr gut sehen, die gerade daran ist, mit diesem Namen ein entsprechendes Durcheinander zu machen. Und dann ist ihr zum Beispiel nicht ganz sicher, ob sie wirklich einen Daddy hat, weil sie kommt in England vor und ihr Vater heißt Abba und alle anderen Kinder sprechen von Daddy.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, ja, habe ich auch einen Daddy oder habe ich keinen Daddy? Im Moment spielen wir oder haben wir im letzten halben Jahr wurde sehr viel diskutiert über Kategorisieren. Also der Yossi ist ein Bub und die Chaya ist ein Mädchen und Chaya ist meine Schwester. Nein, sie ist nicht meine Schwester, sie ist nicht da, also wäre ich genau meine Schwester. Also das Kategorisieren kommt jetzt ganz stark rein. Und auch das ist jetzt, der Abba ist mein Daddy und der Abba ist ein Mann. Also ganz viel jetzt im Sinne von Kategorisieren, aber auch wissen, das sind Figuren. Also sie kennt natürlich, ist aufgewachsen in diesem bereits emotionalen Realität. Und jetzt ist sie umgekehrt am Kategorisieren dieser Figuren, um sie rauszufinden, wer gehört hier zu was. Und ich glaube, wenn du fragst, warum die Eltern das nicht haben, ist sicher, einerseits kommt es aus dieser Ehrfurcht.
Also eine asymmetrische Geschichte. Beziehung.
Es ist halt sicher eine asymmetrische Beziehung.
Das ist gegeben, klar. Aber man könnte jetzt darüber diskutieren, pädagogisch, das wäre eine Folge für sich, aber ob das wünschenswert ist oder nicht, mit den neuesten pädagogischen Grundlagen.
Ich denke aber, dass auch die Beziehung, die jeder Einzelne zu seinem Abba oder seinem Ima oder seinem Vater oder seiner Mutter oder Mami oder Papi, wie immer man sie nennt hat, höchstpersönlich sind. Das heißt, die Namen Mama, Papa ist für jeden Einzelnen eine höchstpersönliche Beziehung. Ja, obwohl das der gleiche Begriff ist, ist ja höchstpersönlich. Das ist auch nicht verwunderlich, weil es gibt auch 200.000 Nikitas auf der Welt. Und du hast eine höchstpersönliche Beziehung zu diesem einzelnen Nikita, mit der du was erlebt hast. Das heißt, du gibst diesen einzelnen diesen einzelnen Namen dann auch deine ganze Erlebniswelt rein. Während vielleicht die andere Nikita, die irgendwo in Sibirien wohnt, und der dritte Nikita, der irgendwo in Moskau wohnt, eine ganz andere Assoziation haben zu dem gleichen Namen. Ich denke, wir haben noch einen ganz wichtigen Punkt, den wir noch sagen wollen. Das war ja die Frage Namen versus Nummern.
Das schreibt auch, um es zu erwähnen, woher wir es haben, aus dem Buch von Michael Goldberger, kommt der Gedanke, dieses Buch, das wir ganz am Anfang erwähnt haben.
Genau, Michael Goldberger beschreibt auch das und sagt das sehr schön, dass wenn Das ist aber nichts Neues. Wenn wir Leute entpersonifizieren wollen, dann geben wir ihnen Nummern. Aha. Eine Nummer hat verschiedene Bedeutungen, aber eine Nummer in diesem Wert, in dieser Beziehung hat sicher die Bedeutung der Entpersonifizierung. Und das ist eigentlich auch die Idee, dass wenn wir uns zum Beispiel in Museen verirren, wie zum Beispiel dem Museum über den Holocaust, dann wird sehr oft gearbeitet mit Namen. Es werden ganz viele Namen gezeigt. Weil man sagt, wenn du einfach die Zahl 6 Millionen Juden, 2 Millionen Armenier, 3 Millionen Ukrainer, die gestorben sind, dann sagen wir, ist eine schöne Zahl, interessant. Mhm. Aber wenn du weißt, das ist ein Josef und eine Maria und eine Lisa und ein, wie auch immer, wenn es Namen rum sind, die du am Schluss assoziierst auf eigene Personen, nicht auf diese Person, sondern auf eigene Personen, dann kommt bei dir eine andere assoziative Wertung dessen vor, was damals passiert ist. Nämlich das, was der Talmud sagt, dass wenn jemand, Chas v'Shalom, unglücklicherweise eine andere Person umbringt, ist es, als ob er eine die ganze Welt umgebracht hat. Ja. Und das ist genau die Idee dieses Namensgebung. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das auch noch drin haben. Mhm. Also sieht diese Namensgebung, wie es nicht nur ein Kategorisieren, sondern es ist auch eine Bedeutungsgabe. Und ich finde das wichtig, dass wir das mitnehmen, dass wir auch unseren Namen sehr wertvoll finden, auch unseren eigenen Namen entsprechend wertschätzen und merken, wie wichtig unsere Lebensgeschichte für uns selber sind, denn wir sind uns ja immer am nächsten, aber umgekehrt auch, dass wir merken, mit wem wir es zu tun haben, dass die anderen auch auf uns projizieren und wir umgekehrt auf sie mit Namen Realitäten verbinden, die wir gemeinsam erlebt haben.
Das ist ein schönes Schlusswort. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Mal werden wir über eines meiner Lieblingsthemen sprechen, und zwar über Grenzüberschreitungen, weil wir es ja heute schon von den Äpfeln hatten. Ja, wir hoffen, dass euch die Folge auch so gefallen hat wie mir und wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer, wann auch immer ihr das hört. Tschüss!
Wo bleibt der Mensch? Wo bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch? Bleibt der Mensch wo? Auf der Suche nach dem Menschlichen in den biblischen Texten. Ein Podcast mit Raphael und Chaya Guggenheim.